Hallo und herzlich willkommen bei Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Heute die 123. Folge. Wieder einmal eine Sonderfolge, die uns etwas aus der Chronologie herauswirft. Da wären wir ja im Moment im Jahr 1933. Aber heute werfe ich passend zum Frühlingsanfang, der ja ein paar Tage her ist, zumindest zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, werfe ich einen Blick auf den deutschen Sammelband Mörderisches Grün. Aus dem Jahr 2017, erschienen im Atlantik Verlag, wie ja inzwischen fast alle Werke von Agatha Christie. Eine thematische Zusammenstellung unterschiedlicher Geschichten, sowie Weihnachten mit Agatha Christie, das ich in Folge 116 vorgestellt habe. Der Untertitel verrät den Anspruch der Sammlung. Miss Marple und Poirot ermitteln im Garten. Und was für den Weihnachtsband gilt, gilt auch hier. Die enthaltenen Geschichten sind alle nicht schlecht. Aber der thematische rote Faden, oder in dem Fall beim Garten ja der grüne Faden, ist manchmal sehr dünn. Allerdings sind dieses Mal tatsächlich alle Geschichten Kriminalgeschichten. Das mit dem Ermitteln stimmt also tatsächlich. Allerdings wird relativ wenig im Garten ermittelt und bei Miss Marple weiß man ja nicht so genau, ermittelt die jetzt oder ahnt sie nur. An den Anfang stelle ich mal eine ganz grundlegende Frage, wie war das eigentlich mit Agatha Christie selbst und den Gärtnern? Man stellt sie sich ja manchmal vor als eine, die auf dem Dorf lebt und so wie Miss Marple ganz gerne in ihrem Garten herumbuddelt. Nun, ihre Geschichten und Romane verraten durchaus eine gewisse Gartenkenntnis, aber auf der anderen Seite hatte sie eigentlich immer Gärtner, die die Drecksarbeit für sie gemacht haben. Heißt nicht, dass sie nicht mal selbst Hand angelegt hat und ihre Rosen beschnitten hat oder was auch immer. Aber man darf sich von der dörflichen Szenerie, die ja bei Miss Marple beschrieben wird, nicht täuschen lassen. Agatha Christie hat nie wirklich in einem Dorf gelebt. Sie war ganz gerne in der Stadt und schon gar nicht hat sie ein Leben lang an einem Ort gewohnt. Sie ist oft umgezogen, hatte zeitweise mehrere Häuser, die sie auch bewohnte, manchmal der Reihe nach. In den 1930ern hatte sie 8 Häuser, 3 davon als ernsthaften Wohnort, die anderen waren oft vermietet, aber was nicht ausschloss, dass sie zwischendurch auch dort gewohnt hat. Agatha Christie lebte gern in London und hatte dort natürlich keinen Garten. Ihre Landhäuser dagegen hatten immer einen Garten, und zwar große Gärten. Das war ihr wichtig. Überhaupt war Agatha Christie ein Fan davon, Häuser zu kaufen und sie nach ihren Vorstellungen einzurichten bzw. einrichten zu lassen. Vor allem galt das für das Innere der Häuser, aber sie genoss es auch, Garten anzulegen oder in der Regel ja sie zu verändern oder sie wiederherzustellen, denn die Gärten waren ja schon da. Greenway zum Beispiel, eines ihrer Lieblingshäuser, hatte einen verwilderten romantischen Garten und das veränderte sie nur behutsam. Nach dem Krieg brachte ihr Gärtner oft Preise von Gemüsen oder Blumenwettbewerben nach Hause und das fand sie natürlich sehr gut. Hercule Poirot, ihre literarische Figur, andererseits konnte Gärten nicht leiden. Sie brachten nur Schmutz und Unordnung ins Haus. Aber er hat eine tiefe Bewunderung für strikt geometrisch angelegte Gärten, der von Greenway hätte ihm dann wahrscheinlich eher nicht gefallen. Und Poirots Ausflug in die Gemüsezucht während seines kurzen Ruhestands ist eher ein großes Missverständnis und zeigt, dass Poirot sich selbst gelegentlich schlechter einschätzen konnte als die Menschen um sich herum. Miss Marple dagegen ist oft im Garten zu finden, aber auch deshalb, weil die Gartenarbeit eine gute Tarnung ist, um zu beobachten, was jenseits der Hecke vor sich geht. Besonders am Anfang ist Miss Marple schon eine ziemlich neugierige, naseweise Person, die ihren Mitmenschen manchmal ganz schön auf den Keks gehen kann. Das mildert sich später etwas ab. Aber die Gartenarbeit ist jetzt nicht nur für sie ein Vorwand, sondern sie macht das auch gerne und sie hat da vor allem jede Menge Expertenwissen und das spielt sie manchmal in den Kurzgeschichten auch aus. Ja, was uns oder auch andere Leserinnen und Leser manchmal etwas benachteiligt. Was ich zum Weihnachtssammelband gesagt habe, gilt auch hier. Eine Einleitung der Herausgeberin oder Herausgeber hätte manchen der Geschichten sehr gut getan. Denn vier der Geschichten gehören zu den frühen Miss Marple-Geschichten rund um den Dienstagabendclub und hier sind sie aus dem Kontext gerissen und deshalb weiß man bei ganz manchen Geschichten gar nicht so genau, wenn man die anderen Geschichten nicht kennt, was denn da eigentlich los ist. Aber das kann ich vielleicht in dieser Folge ein wenig ändern. Die erste Geschichte, Was wächst in deinem Garten, trägt den Garten schon im Titel und ist auch völlig zu Recht Teil der Sammlung, auch wenn Hercule Poirot natürlich die meiste Zeit nicht im Garten ermittelt, sondern in einem der typischen Agatha Christie Landhäuser Charman's Green. Gleichzeitig stammt der Titel, auch das nicht untypisch für Agatha Christie, aus einem Kinderreim. How Does Your Garden Grow? Ist 1935 im Magazin Strand erschienen. Soweit sind wir in der normalen Podcast-Chronologie noch nicht. Es gibt also noch keine Folge dazu. Es ist eine solide Poirot-Geschichte, nichts Spektakuläres, aber absolut lesenswert mit einigen interessanten Charakteren. Hercule Poirot erhält einen sehr kryptischen Brief einer reichen alten Dame, in der sie ihn um Hilfe bittet, ohne wirklich zu sagen, worum es geht. Aber der Hilferuf kommt zu spät. Die Antwort Poirots erreicht Miss Amelia Barrowby nicht mehr lebendig. Sie ist vergiftet worden und natürlich gibt es einige Verdächtige. Der ermittelnde Polizeibeamte ist ein großer Poirot-Fan und deshalb gerne bereit, ihn an den Ermittlungen zu beteiligen. Und so geht das Ganze für die schuldige Person natürlich nicht gut aus. Das Motiv, dass Poirot um Hilfe gebeten wird, aber aus unterschiedlichen Gründen zu spät kommt, taucht auch sonst gelegentlich bei Agatha Christie auf und manchmal führt das zu sogar berechtigten Selbstvorwürfen Poirots. Dieses Mal kann er nichts dafür und er tut so, als ob er von ihrem Tod nichts wüsste, um einen guten Grund zu haben, trotzdem in Charman's Green aufzutauchen und zu ermitteln. Anders als in der dazugehörigen Fernsehverfilmung ist Hastings bei diesen Ermittlungen nicht dabei, allerdings Miss Lemon, Poirots Sekretärin. In der letzten Folge ist sie uns noch als Sekretärin von Parker Pyne begegnet. Offenbar fand Agatha Christie sie so interessant, dass sie sie nun immer wieder in Hercule Poirot-Geschichten einfügt. Miss Lemon ist völlig anders als Captain Hastings. Sie ist die Gewissenhaftigkeit in Person, erlaubt sich keinen Anflug von Fantasie und träumt davon, ein Ablagesystem zu entwickeln, das alle anderen Ablagesysteme überflüssig machen wird. Ich weiß nicht, was sie von digitalen Akten gehalten hätte, aber wahrscheinlich hätte sie das auch total spannend gefunden und hätte dann eben das perfekte digitale Ablagesystem entwickelt. Hier in dieser Geschichte wird sie nun von Poirot mehr oder weniger gezwungen, sich an den Ermittlungen zu beteiligen und sich dabei auch in andere Situationen und Personen hineinzuversetzen. Das kann sie überhaupt nicht leiden und sie erträgt das Ganze mit resignierter Fassung. Spaß macht es ihr nicht, aber Poirot ist eben der Chef. Das alles wird mit trockenem Humor geschildert und so ist Miss Lemon ein absoluter Pluspunkt dieser Geschichte. Die Auflösung ist glaubwürdig und fair vorbereitet. Es ist also unbedingt möglich mitzuraten. Also ein sehr solider Auftakt dieser Sammlung. Aber das war es dann schon mit Hercule Poirot. Der Rest des Buches gehört Miss Marple. Vier der fünf Geschichten, die nun kommen, gehören zu den ältesten Fällen von Miss Marple. Fälle, die sie nur vom Hörensagen kennt bzw. kennenlernt und die sie löst, ohne dabei gewesen zu sein. Armchair Detective Stories ist ja die Bezeichnung dieses Genres. Die erste dieser Geschichten, Der Goldschatz, englisch Ingots of Gold, ist für mich die schwächste. Aber auch sie hat ihre Reize. Mit einem Garten hat sie allerdings nur am Rande zu tun, insofern hat sie eigentlich nicht wirklich ein Recht darauf, in dieser Sammlung zu stehen, aber da ist sie nun mal. Erschienen ist sie 1928. Sie wurde also geschrieben, als Agathas Leben ein einziges Chaos war. Ihre Mutter gestorben, ihr Mann in eine andere Frau verliebt, ihre Scheidung noch nicht durch, die Schreibblockade gerade so überwunden. Und es ist ganz erstaunlich, dass Agatha Christie in dieser Situation eine so wunderbare Detektivin erfindet wie Miss Jane Marple. Dieser Geschichte ist übrigens Folge 73 gewidmet, deshalb hier nur einige Worte zur Rahmenhandlung, denn das finde ich ist wichtig, um diese Geschichte zu verstehen, die so aus dem Kontext gerissen ist. In dieser Sammlung wird das nirgends erklärt. Also darum geht es. Immer am Dienstagabend trifft sich eine kleine Runde in Miss Marples Wohnzimmer, um sich gegenseitig rätselhafte oder ungelöste Kriminalfälle zu erzählen und dann zu versuchen, hinter die Lösung zu kommen. Miss Marple wird zunächst eher aus Höflichkeit beteiligt, aber zur Überraschung aller ist sie es, die jedes Mal auf die Lösung kommt. Und das, obwohl sie doch eigentlich nicht aus ihrem Dorf herauskommt. Das macht sie engstirnig, sagt sie einmal selbst, aber sie hat das Dorfleben mit all seinen Absonderlichkeiten und Schrecklichkeiten gut studiert und sie wendet dann ihre Erkenntnisse auf alles Mögliche an. Ihr Leitspruch, der sie bis zuletzt begleiten wird, die Menschen und wie sie reagieren, sind überall gleich. Miss Marple ist schusselig, scharfsinnig, manchmal scharfzüngig, hat feste Prinzipien, einen feinen Humor und immer einen großen Vorrat an Geschichten aus dem Dorfleben, die auf ihre Umgebung meistens völlig fehl am Platz wirken, aber es zeigt sich immer, es passt doch ganz gut dazu. Naja, manchmal ist es wirklich sehr rätselhaft. Mit Miss Marple diskutieren zunächst mal Raymond West, ihr Neffe, ein erfolgreicher moderner Schriftsteller, der leider nicht so abgeklärt und abgebrüht ist, wie er möchte. Dann ist da Joyce Lempriere, eine avantgardistische Malerin, die Raymond später heiraten wird. Seltsamerweise heißt sie dann Joan und nicht Joyce. Naja. Dazu gehören dann noch Dr. Pender, der Dorfgeistliche, und Mr. Petherick, ein Rechtsanwalt. Und natürlich Sir Henry Clithering, der Leiter von Scotland Yard im Ruhestand. Den Fall in dieser Geschichte erzählt Raymond West und vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich die Geschichte für schwächer halte als andere, denn er erinnert mich doch sehr an Captain Hastings. Es geht in dieser Geschichte um ein versunkenes Schiff, eine gestohlene Ladung Goldbarren, einen zwielichtigen Gastwirt, die ganze Atmosphäre hat ihren Reiz, aber irgendwie ist das doch sehr gekünstelt. Vielleicht ist das Absicht, denn es passt ganz gut zu Raymond West, der ein abgeklärter, moderner Schriftsteller sein will, der alle Facetten des Menschlichen versteht, aber eigentlich hat er keine Ahnung und ist doch ein unheilbarer Romantiker. Blaue Geranie, The Blue Geranium, gehört zur zweiten Staffel dieser frühen Miss Marple-Geschichten und es ist die einleitende Geschichte dieser Staffel, hat den Vorteil, dass wir hier in dieser Sammlung die Rahmengeschichte gleich mitgeliefert bekommen. The Blue Geranium war übrigens Thema meiner 91. Folge. Veröffentlicht wurde die Geschichte im Dezember 1929, also auch noch bevor Miss Marple mit The Murder at the Vicarage, Mord im Pfarrhaus, groß herauskam. Das Prinzip der zweiten Staffel ist das gleiche wie das der ersten, allerdings werden die 6 Kriminalgeschichten alle an einem Abend erzählt. Aufs Ganze gesehen gefällt mir die zweite Staffel besser, die Charaktere der Mitratenden sind noch besser gelungen. Als einziger von der ersten Raterunde noch übrig ist Sir Henry Clithering. Dann gehören noch Colonel und Mrs. Bantry dazu, die Gastgeber. Die beiden sind ein wunderbar lebensechtes, dabei sympathisch schrulliges Paar. Kein Wunder, dass sie in The Bodery in the Library etwa ein Jahrzehnt später einen großen Auftritt bekommen. Dazu kommen dann noch Dr. Lloyd, der Dorfarzt, und Jane Hellier. Die ist von den vielen Schauspielerinnen, die Agatha Christie schildert, sicher die dämlichste. Natürlich hat sie eine Menge Sex-Appeal, dem sich die Männer in der Runde, mal abgesehen von Sir Henry, nicht entziehen können. Und sie entwickelt sich, das ist ganz spannend. Aber gut, davon erfahren wir nichts in diesem Sammelband. Bei diesen Geschichten ist eigentlich das Erzählen das Köstlichste, weil alle Erzählenden das auf ihre eigene Art tun, die ihrem Charakter entspricht. Hier zeigt sich die absolute Meisterschaft Agatha Christies, was Dialoge betrifft. Die Fälle, die erzählt werden, sind meistens schräg, schrullig, naja, manchmal auch nicht ganz so bedeutsam. Nun diese Geschichte, und auch die hat leider gar nichts mit einem echten Garten zu tun. Die Blumen, die zugegebenermaßen schon sehr wichtig sind, zieren eine Tapete. Ansonsten ist die Geschichte ein wilder Mix mit einem ganz eigenen Reiz. Eine Wahrsagerin, eine tyrannische Ehefrau, ein treuer, wenn auch nicht ganz heller Ehemann, ein teuflischer Mordplan und eine Miss Marple völlig auf der Höhe. Und das alles erzählt von einem völlig aufeinander eingespielten Ehepaar, das einander in großer und manchmal duldsamer Liebe zugetan ist. Ja, die Geschichte ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Sie ist eben schon fast 100 Jahre alt. Aber sie hat einen Reiz, der mich sehr anspricht. Die vierte Geschichte, Greenshaws Folly, ist die mit Abstand jüngste der Sammlung. Naja, jung ist sie relativ, sie stammt von 1956. Sie ist für eine Kurzgeschichte recht lang und das tut ihr nicht schlecht. Auf der anderen Seite kommt sie irgendwie völlig ohne Ermittlungen aus. Miss Marple ist dieses Mal aus anderen Gründen nicht am Tatort und sie zaubert die Lösung irgendwie aus dem Hut. Aber das ist eben ihre Ermittlungsart. Sie trägt keine Indizien zusammen oder grenzt Lösungsmöglichkeiten ein. Sie hört sich eine Geschichte an, die erinnert sie an irgendein Ereignis aus ihrem Dorf, das überträgt sie dann wiederum auf den vorliegenden Fall und natürlich hat sie recht mit ihrer Vermutung, denn Menschen sind ja überall und immer irgendwie ähnlich. Wie gewohnt, der Garten spielt weniger die Hauptrolle als vielmehr das Haus. Da gibt es eines von Agatha Christies seltsamen Gebäuden, die eng mit einer skurrilen Familiengeschichte verbunden sind. Hier taucht mal wieder Miss Marples Neffe Raymond West auf, der Schriftsteller, der einem befreundeten Literaturkritiker eine architektonische Scheußlichkeit zeigt, bewohnt von einer aus der Zeit gefallenen alten Dame. Lou, die Nichte von Raymonds Frau, tritt eine Stelle in dem Haus an und wird Zeuge, wie die alte Dame mit einem Pfeil umgebracht wird. Leider kann es irgendwie niemand gewesen sein, obwohl es Verdächtige gibt, bis eben Miss Marple aus ihrem Lehnstuhl die Lösung präsentiert. Auch das ist eine Besonderheit oder Eigenart vieler Geschichten oder Romane mit Miss Marple, dass es manchmal so ein Zwiebelmuster ist oder so eine Zwiebelgeschichte, dass Miss Marple gar nicht richtig rankommt an den Tatort, sondern sie kennt jemand, der jemanden kennt und dann wird ihr berichtet. Das ist die Eigenart, die manchmal, naja, eigentlich auch ganz logisch ist, weil Miss Marple halt keine Privatdetektivin im eigenen Sinn ist und natürlich schon gar keine Polizistin, die einen guten Grund hat, bei Ermittlungen dabei zu sein, sondern sie kommt halt irgendwie, nicht direkt dazu, sondern indirekt. Und manchmal hat man das Gefühl, auch bei Poirot in späteren Romanen, dass die Detektivin oder der Detektiv irgendwie nur so reingekommen sind, dass Agatha Christie die eigentliche Geschichte viel wichtiger ist. Der Fall selbst könnte hier aus den 30ern sein, aber die Geschichte hat den leicht morbid, nostalgischen Touch, den Agatha Christies späte Geschichten oft haben. Das macht sie nicht schlecht, aber ganz rund ist sie auch nicht. Noch eine Erklärung zum Namen. Folly hat eine Doppelbedeutung. Es heißt zum einen übersetzt Torheit, Narretei, als Anspielung auf den Erbauer, der eine Vielzahl architektonischer Stile zu einem scheußlichen, gigantischen Mischmasch zusammenfügen ließ und daran pleite ging. Also irgendwie ziemlich dämlich. Gleichzeitig ist Folly die architektonische Bezeichnung für ein absolut nutzloses Bauwerk, das aber nach etwas Brauchbarem oder auch Grandiosem ausschaut. Künstliche Ruinen, Moscheen, Pagoden, Tempel, all das findet sich in englischen Landhausgärten, aber all diese Bauwerke sind nichts dergleichen oder sie sind nicht das, wonach sie ausschauen, sondern sie sollen einfach nur beeindrucken. So hat zum Beispiel Greenshaws Folly Elemente des indischen Taj Mahal. Und natürlich könnte der Name auch ein Symbol für eine Eigenart von Agatha Christies Geschichten sein, in denen oft ganz viel nicht so ist, wie es scheint, oder auch einfach nur beeindruckende Staffage. Die vier Verdächtigen, The Four Suspects, bringt uns wieder zurück in das kalte Esszimmer von Colonel und Mrs. Bantry, in dem Sir Henry eine Geschichte aus seiner Zeit als Polizeichef erzählt, zu der er selbst keine Lösung weiß. In Folge 99 habe ich das schon näher vorgestellt. Die Geschichte hier ist nicht ganz so interessant. Vor allem ist sie im Grundsatz eine Geheimgesellschaften-Räuberpistole von der Stange. Ein deutscher Gelehrter hat die Geheimgesellschaft die Schwarze Hand. Das scheint der Standardname deutscher Geheimgesellschaften rund um den Ersten Weltkrieg gewesen zu sein. Also der hat diese Schwarze Hand zur Strecke gebracht. Und natürlich nehmen die übrig gebliebenen Kriminellen Rache. Der alte Herr stürzt die Treppe seines Hauses hinunter, in dem er verborgen lebt, und es muss ein Mitglied des Haushalts gewesen sein. Es gibt also vier Verdächtige. Einer davon ist, das macht es noch kniffliger, ein Mitarbeiter Sir Henrys. Also von der ganzen Grundanlage und der Story her könnte das eigentlich eine Sherlock-Holmes-Geschichte sein. Interessant wird es durch den Aufhänger, also durch den Rahmen. Denn vor der Geschichte steht ein längerer Gesprächsgang der Abendgesellschaft. Es geht um ungeklärte Mordfälle. Sir Henry und Miss Marple sind überzeugt, dass es davon eine Menge gibt. Schließlich lassen sich nur die Dummen erwischen. Aber beide sind der Ansicht, dass es einerseits nicht so schlimm ist, denn ein Verbrechen trägt seine Strafe in sich. Das Schicksal sorgt in der Regel für ausgleichende Gerechtigkeit. Aber fatal seien ungeklärte Verbrechen für die unschuldig Verdächtigen, deren Leben oft dadurch zerstört werde. Und deshalb die Geschichte von den vier Verdächtigen, von denen drei unschuldig sind, also unschuldig leiden. Beide Aspekte ziehen sich durch Agatha Christies Werk. Das Schicksal lässt Verbrechen auch nach Jahren nicht ungesöhnt. Davon ist Agatha Christie, zumindest die literarische Agatha Christie, fest überzeugt und sei es dadurch, dass sie Poirot oder Miss Marple schickt, um sich der Aufklärung zu widmen. Und dann das Schicksal Unschuldiger. Das beschäftigt die Autorin immer wieder. Für sie sind diese Menschen neben den Opfern und den Tätern die vergessenen Beteiligten, die aber grausam leiden, gerade wenn das Verbrechen nicht aufgeklärt wird. Für Sherlock Holmes hätte das alles keine Rolle gespielt. Ach ja, und irgendwo gibt es auch noch eine ganz lose Verbindung zu einem Garten. The Herb of Death, das Todeskraut, ist eigentlich ein ganz guter Abschluss. Und hier geht es mal tatsächlich um tödliche Gartenprodukte. Eine ganze Familie wird vergiftet oder isst versehentlich giftige Kräuter. Eine junge Frau stirbt. War es Mord? War sie gemeint? War jemand ganz anderes gemeint? Und dahinter steckt ein sehr teuflischer Mordplan und wieder ahnt Miss Marple mehr, als dass sie ermittelt. Doch zum Setting. Wir sind immer noch bei den Bantrys und dieses Mal erzählt Mrs. Bantry aber auf eine völlig eigenwillige Weise. Denn ihre Geschichte ist eigentlich nur ein Absatz lang. Den Rest zieht die Abendgesellschaft ihr aus der Nase. Das ist ganz köstlich zu lesen und man wird das Gefühl nicht los, dass Mrs. Bantry sich dabei ganz wunderbar amüsiert, dass sie sich also irgendwie ungeschickter stellt, als sie eigentlich ist. Aber der Rest der Gesellschaft geht wunderbar mit, selbst Jane Hellier, und das tut der Geschichte sehr gut. Erschienen ist die Geschichte im März 1930, genauer nachzuhören in Folge 96. Also zum Abschluss der Sammlung tatsächlich mal ein bisschen mehr Garten als vorher. Das also ist die Sammlung Mörderisches Grün. Wer tatsächlich erwartet, dass hier Detektive durch den Garten schlendern und ermitteln, wird enttäuscht. Alle anderen erwartet eine nette Sammlung. Die Geschichten gehören sicher nicht zu Agatha Christies Besten, aber sie haben einen ganz eigenen Reiz. Also, verschwendetes Geld ist das auf keinen Fall. Ich bin ja der Meinung, dass es viel geeignetere Themen für Sammlungen mit Agatha Christie Kurzgeschichten gäbe. Zum Beispiel Häuser, da könnte man wahrscheinlich mehrere Bände füllen. Oder spiritistische Sitzungen. Maler oder Schauspielerinnen, Musik, was auch immer. Und dann, ja, dann gibt es ja auch noch die Kurzgeschichtenbände, die noch nicht übersetzt worden sind. Ich bin gespannt, was noch kommt. Für heute war es das. In der nächsten Folge treffen wir wieder Parker Pyne. Dieses Mal ist er auf Reisen, und zwar im berühmten Orient Express. Auch das ist etwas, was ihm später Hercule Poirot nachmachen wird. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören in dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.